Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Das würde ich zu mir holen, statt ich zu.
Möchtest du ein bisschen was sagen?
Ja, ich kann mich selber.
Oder nimmst du sie? Sollen wir anfangen?
Ja.
Ein bisschen abwarten, bis. Können wir anfangen? Guten Tag, meine Damen und Herren. Heute geht es um einen Titel von Sujet Verlag. Der Titel heißt Gebunden. Das ist ein Roman, übersetzt aus dem Indonesischen ins Deutsche von Gudrun Ingra Tubun, die dann heute aus dem Buch Ausschnitte lesen wird. In diesem Buch sind zwei Hauptthemen beschrieben, also über zwei Hauptthemen wird schon erklärt oder beziehungsweise erzählt in dem Buch. Das eine, das sind zwei Figuren in diesem Buch, Sasana und Jack, richtig? Mhm. Die beiden sind schon befreundet aus Studentenzeit und die werden dann zwei Themen parallel miteinander einfach so durchführen in dem Roman. Der eine als Transgender wird sich einfach so entdecken und der andere wird schon in seine islamistische Gruppierung teilnehmen. Und da werden sich dann wieder irgendwann mal zusammenkommen aus ihre Ängste heraus, was zu machen. Und das Buch ist schon von Okima Dasari, die Autorin aus Indonesien, geschrieben. Sie ist 1984 geboren und als Journalistin immer unterwegs gewesen, hat schon Politikwissenschaft studiert. Die eine Autorin, die dann denkt, man muss nicht nur schreiben, sondern auch was tun dafür. Und ich glaube, um mehr ein bisschen über den Roman und Oki zu erleben, würde ich mal dann Gudrun Ingra Tubun fragen über das Thema des Buches, die beiden Figuren ein bisschen uns erzählen, was dann in diesem Buch uns erwartet.
In dem Buch geht es viel um Angst. Um Ängste, die man hat, hervorgerufen durch die Gesellschaft, durch gesellschaftliche Restriktionen und wie man die überwinden kann, wie man damit umgehen kann.
Und Okima Dasari, 2015 haben wir schon die erste Auflage gemacht mit dem Buch und das ist schon die Saftcover-Ausgabe, zweite Auflage haben wir erreicht. Mit Oki, also du kennst einfach Oki Madassari gut. Und könntest du ein bisschen uns erzählen, was für sie einfach als Autorin wichtig ist?
Ja, Oki Madassari ist eine sehr engagierte junge Frau, der es sehr wichtig ist, dass über ihre Überzeugung auch einzustehen, die in ihren Büchern zum Ausdruck zu bringen, aber auch Dinge zu tun. Also hat sie einen Kindergarten für arme Kinder aus ihrem Kiez gegründet und sie ist auch Initiatorin eines Literaturfestivals. Das heißt ASEAN Literaturfestival. ASEAN-Länder sind die südostasiatischen Länder. Und bei den Autorinnen in Indonesien ist es so, dass sie auch eher nach Amerika oder nach Europa orientiert sind und gar nicht so sehr die Literatur der Nachbarländer kennen. Und da setzt sie sich mit diesem Festival dafür ein, dass auch die Literatur der Nachbarländer sich mehr vernetzt.
Nur kurz, das, was ich dann 2015, wo sie auch hier war, erlebt habe. Wir haben schon über Zensur gesprochen. Und die eine neue Art von Zensur, die sie dann uns erzählt. Also ich komme auch selber aus dem Iran und ich kenne einfach staatliche Zensur, die dann auch immer da ist. Und in Indonesien ist es ein bisschen anders. Könntest du bitte uns ein bisschen erzählen, wie das Ganze in Indonesien funktioniert? Weil ich glaube, diese staatliche Zensur gibt es in Indonesien in so einer Form nicht.
Ja, seitdem der Diktator Suharto gestürzt wurde, gibt es die nicht mehr. Aber es gibt islamistische Gruppen, die immer mehr Einfluss gewinnen. Ja. Und die Leute haben Angst vor denen, auch die Verleger. So ist das Buch ist das erste Mal veröffentlicht worden. Und da gab es einige Dinge, die direkt auf eine bestimmte islamistische Gruppe angespielt haben. Und da werden auch Dinge beschrieben, dass zum Beispiel dann, die machen dann Razzien bei Cafés, die Alkohol verkaufen. Und am Ende feiern sie und trinken dann den Alkohol selber, den sie beschlagnahmt haben. Und da wird halt auch der Anführer da benannt. Und da hat der Verlag die gesamte Auflage nochmal zurückgezogen. Und es gab dann eine neue Auflage, wo diese Andeutungen nicht so direkt waren. Also Insider wissen immer noch, wer gemeint ist. Aber es war keine Zensur, aber Angst vor diesen gewalttätigen Aktionen, die diese Gruppen dann machen können.
Und diese Ausgabe sollte eigentlich ohne Zensur sein.
Genau, unsere ist natürlich ohne Zensur, ist die ursprüngliche Variante.
Das Interessante dabei ist, so wie ich auch mitgekriegt habe, dass durch diese zweite Sprache in Englisch, glaube ich, also wird schon dann immer auch gleichzeitig parallel auch das Buch veröffentlicht, in glaube ich, außerhalb des Indonesien, in England, soweit ich weiß.
Nee, das ist innerhalb Indonesiens.
Innerhalb Indonesiens.
Genau, der indonesische Verlag hat auch eine englische Ausgabe herausgegeben.
Und in dieser Ausgabe ist kein Zensur drin.
Genau, da ist es unzensiert, weil man davon ausgeht, dass sie von den entsprechenden Leuten, die das stören könnte, nicht gelesen wird.
Ich bin sehr gespannt, dass wir dann einige Ausschnitte aus dem Buch vorlesen. Und würdest du bitte ein bisschen erzählen?
Ich fange vielleicht mit dem Prolog an und dann können wir in die beiden Figuren so ein bisschen einsteigen. So. Mein ganzes Leben ist eine Falle. Mein Körper war meine erste Falle, die nächste meine Eltern, dann alle anderen Menschen, die ich kennenlernte. Weiterhin alle Dinge, mit denen ich in Berührung kam, alles, was ich je getan habe. All dies sind Fallen, die sich wie ein roter Faden durch mein Leben ziehen, die mich einsperren, mich fesseln. Hohe Mauern, in denen ich meine 30 Lebensjahre lang gefangen bin. Nun bin ich hier, in einer Falle, die mit bloßem Auge erkennbar ist. Von tatsächlichen Mauern umschlossen, eingesperrt, hinter Gittern, im Gefängnis. Ich weiß nicht, wie lange. Vielleicht werde ich genug Willenskraft entwickeln, um meinen Weg fortzusetzen. Warten, bis der Tag der Freilassung kommt, obwohl es keine wirkliche Befreiung wäre. Denn wenn dieser Tag käme, würde ich nur wieder in eine andere Falle geraten. Oder aber ich beende alles. Renne so weit wie möglich weg. Renne davon, um meinem Körper zu entkommen, die mich eingrenzenden Mauern zu überwinden, mein Leben hinter mir zu lassen. Ich weiß es nicht. Wenn ich diese Geschichte morgen fortsetze, bedeutet es, dass ich noch da bin. Dass ich gewählt habe, in meinem eigenen Leben weiterhin in der Falle zu sitzen. Gewählt habe, eingesperrt und gefangen zu sein. gewählt habe, nicht in Freiheit zu sein, weil ich mich offen gestanden zu sehr vor dieser Freiheit fürchte. An Gefangenschaft schon gewohnt bin, dass Klagen über meine Fesseln mir schon zur Gewohnheit geworden ist. Wenn aber diese Geschichte morgen nicht weitergeht, könnt ihr an meiner Freude teilhaben. Ich werde dann frei sein. Ich werde keine Angst mehr haben. Ich werde mich nicht mehr fügen, nicht mehr kapitulieren, weil ich Angst habe. Ist das nicht die wahre Freiheit? Das ist der Prolog des Buches, der eigentlich zu einem späteren Zeitpunkt spielt. Das Ganze beginnt dann mit der Kindheit, in der sich der Sasana, das ist die eine Hauptfigur, fühlt sich überhaupt nicht wohl, fühlt sich sehr fremd. Er muss Klavier spielen lernen. Die Eltern sind irgendwie klavierverrückt und das ist das einzig Wichtige, dass das Kind sofort Klavier spielen lernt, was er auch brav macht und da auch sehr gut geht, aber keine Freude daran hat. Er lernt dann durch Zufall eine Musikrichtung kennen, eine indonesische Musikrichtung, die heißt Dangdut. Da gibt es viel Rhythmus, Gesang, es ist sehr emotional und da begeistert er sich dafür. Das wird aber von den Eltern abgelehnt und ihm verboten. Und ihm ergibt sich die Chance, dass er zum Studium in eine andere Stadt geht. Und da kommt er dann auch wieder mit Dangdut in Berührung und gründet zusammen mit der zweiten Hauptfigur, dem Jack, eine kleine Straßenmusikergruppe. Und sie ziehen dann als Straßenmusiker durch die Gegend und haben dann da ein Stück Freiheit sich erobert, so zu leben, wie sie leben wollen.
Sehr schön. Es ist interessant mit einer Figur, die dann auch versucht, einfach seine Freiheit zu bekommen in diesem Buch. Wie ist denn mit dem anderen Figur? Also die andere Figur wird schon, da sind schon befreundet. Wie kommen sie dann zusammen?
Die treffen sich in einem kleinen Warung. Warung sind so ganz kleine Imbisse. Warung Kopi, also man sich zum Kaffee trinken trifft und da steht irgendwo eine Gitarre in der Ecke. Und dann fängt der Jack halt an, Gitarre zu spielen und Sasana fängt an mitzusingen und zu tanzen und so kommen sie sich dann näher.
Sehr schön. Ja. Müssen wir dann noch
weiter? Und das fängt schon in der Schulzeit an, dass der Sasana sich sehr zum Weiblichen hingezogen fühlt. Er liebt seine Schwester sehr, er fühlt sich in der Welt der Männer unwohl. Er erlebt auch sehr viel, sehr starkes Mobbing, wird erpresst in der Oberschule und solche Dinge. Und als die beiden dann zusammenziehen, hat Jack die Idee, dass es doch, um noch ihren Auftritt noch mehr was Besonderes draus zu machen, dass er ja Frauenkleider anziehen könnte. Und das tut er dann auch und darin fühlt er sich dann immer wohler. Nicht nur auf der Bühne, nicht nur in der Bühnensituation. Um kurz nach 10 verließen wir das Haus. Wir gingen zu Fuß. Es war nicht weit im gleichen Dorf. Mir war es etwas unangenehm, tagsüber so aufgebrezelt durchs Dorf zu spazieren. Denn bisher waren das immer nächtliche Auftritte gewesen, in denen er sich dann so als Frau sexy angezogen hat. Bisher hatte ich mich immer nur für Abendauftritte so zurechtgemacht. Sonst gingen wir aus dem Haus, wenn die anderen Dorfbewohner ihre Türen schon fest verschlossen hatten. Die Menschen, die mich normalerweise nachts sahen, waren bestimmt andere als die, die mich jetzt sahen. Wenn ich nachts arbeitete, fühlte ich mich wirklich frei. Fühlte keine Angst oder Scham, weil ich schon Sasa geworden war. Aber am Tag schienen die hellen Sonnenstrahlen mich durchbohren zu wollen. Sie schienen mein wahres Gesicht unter der Puderschicht zutage zu fördern, meinen wahren Körper unter der schönen Kleidung. Ich fühlte, nichts verbergen zu können. Die Leute konnten alles sehen. Menschen, die anders dachten und sich anders verhielten, als die Menschen, die ich nachts auf der Straße traf. Diese Menschen beschämten mich. Sie gaben mir das Gefühl, etwas Unpassendes zu tun, obwohl sie sich mir gegenüber nicht unhöflich benahmen. Sie sahen mich nur an, lächelten, lachten, redeten dann mit ihren Nachbarn. Verächtliche Blicke oder abfällige Gesten hätte ich leicht erkannt. Doch diese Leute hegten keinerlei Groll. Sie lächelten, lachten, redeten angeregt über mich, weil sie mich interessant fanden. Vielleicht war ich auch zu empfindlich, aber mir war es unangenehm. Warum fühlte ich mich vor diesen Leuten so erniedrigt? Dann liefen einige Kinder hinter mir her. Bald war eine Art Karnevalszug entstanden. Auch Tadek ergriff die Initiative. Er bat Mehmet, die Trommel zu spielen. Lehmann stimmte mit seiner Rassel ein. Jetzt marschierten wir zur Begleitung von Musik. Guckt mal, alle Leute mögen uns, flüsterte Tadek. Ich betrachtete die Leute am Straßenrand und warf auf einen Blick auf die Kinder, die mir folgten. Tadek hatte recht, die Leute mochten uns. Doch was hatte in mir das Gefühl der Scham ausgelöst? Wir erreichten den Ort der Festivität zur rechten Zeit. Ich trug noch etwas Puder auf, richtete meine Frisur und stieg sofort auf die Bühne. Tadek ließ seine Gitarre erklingen, bat so um Aufmerksamkeit. Ich begrüßte die Gäste, begann den Auftritt zunächst mit ganz einfachen Tanzbewegungen. Der Tag war ja noch lang. Den leidenschaftlicheren Tanz sparte ich mir bewusst für den Abend auf. Denn tagsüber waren viele Mütter mit Kindern unter den Gästen. Da war höflicher Tanz und sanfter Gesang angemessener, anders als am Abend. Da werdet ihr sehen, wie heiß euch die sexy Sasa machen wird. Es kamen viele Gäste und die meisten blieben auch eine ganze Weile. Sie plauberten im Bereich vor der Bühne und alle wollten nur mich sehen. Je später der Abend, desto voller wurde es. Unter den geladenen Gästen fanden sich auch spontane Gäste, weil sie das Orchester Melayu Sasa sehen und Dangdut hören wollten. Dieser erste Auftritt hatte eine große Wirkung auf unser Leben. Das Orchester Melayu Sasa wurde zunehmend bekannter, auch über unser Dorf hinaus. Wenn die Leute mich anredeten, benutzten sie die höflichen weiblichen Anredeformen, nannten mich Mba Sasa oder Neng Sasa. Manche nannten mich auch nur Sasa. Alles war mir recht. Nur ich konnte jetzt nicht mehr einfach in beliebiger Kleidung das Haus verlassen. Jedes Mal, wenn ich rausging, musste ich mich ein wenig zurechtmachen. Einfach so auf den Hof zu gehen, wäre mir vor den Nachbarn jetzt unangenehm gewesen. An manchen Tagen war ich erschöpft und gelangweilt, hatte keine Lust mehr, mich immerzu in einen anderen Menschen zu verwandeln. Doch dieses Gefühl hielt nie lange an. Plötzlich schien jemand in mir zu fragen, wer ist eigentlich diese andere Person, die du darstellst? Ist Sasa eine andere Person? Wer bin dann ich selbst? Was, wenn Sasa ich wäre? Was, wenn Sasa meine wahre Seele wäre? Ich streifte diese beunruhigenden Gedanken ab, wollte nur noch über einfachere Dinge nachdenken. Fühlte ich mich wohl? War ich glücklich? Oder tat ich nur so? Wenn ich wirklich nur so tat, als ob, was war falsch daran, wenn ich dabei glücklich war? Und so wurde ich tatsächlich zu Sasa. Und so war Sasa von nun an nicht mehr nur Sasa auf der Bühne, sondern sie füllte auch meinen Alltag.
Ich finde, wir haben nicht so viel Zeit, um weiter über das Buch zu diskutieren oder ein bisschen darüber reden. Ich denke aber, was dann sehr interessant ist, es wird schon so eine spannende, sehr, sehr spannende Story geben. Danach, wie es dann zu Ende geht, ist schon eine große Anregung dafür, dass Sie dann das Buch besorgen eventuell. Auf jeden Fall, ich würde mal gerne über andere Figuren auch ein bisschen mehr erfahren. Wir haben, glaube ich, ungefähr weniger als 10 Minuten Zeit. Wenn du dann doch ein bisschen Ausschnitte aus dem von der anderen Figur bisschen ist, wie er dann überhaupt in diese radikalistische Einrichtung kommt, also was passiert.
Genau, dieser
was Bedeutung, was für eine Bedeutung hat, das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Was für eine Bedeutung haben diese Gruppierungen überhaupt in Indonesien?
Dieser Jack ist ja eigentlich ein absoluter Künstlertyp, der aber aufgrund eines, die beiden hatten sich eingesetzt, weil die Tochter von einem guten Freund, nämlich von diesem Warum Copy-Besitzer, verschwunden war. Die hatte in einer Fabrik sich für Lohnerhöhung eingesetzt und war dann verschwunden. Da haben sie dann eine Demo organisiert, auch mit Tanz. Die ist niedergeschlagen worden, die kamen ins Gefängnis, wurden gefoltert, haben da ganz schlimme Dinge erzählt und sind dadurch auseinandergeraten. Und den Jack hat es dann auf eine andere Insel verschlagen, wo er in einer Fabrik gearbeitet hat, was ganz schlimm für ihn war. Da hat er dann auch irgendwann aufgemuckt und wurde da verfolgt und musste sich verstecken. Und im Zuge der Entmachtung von Suharto kam er dann nach Jakarta, völlig mittellos, und ist dann in diese Gruppe geraten, die ihn einfach angesprochen haben, ob er nicht irgendwie mitmachen wollte und was denn eigentlich seine Religion sei. Da konnte er sich kaum dran erinnern, weil er gar kein religiöser Typ war. Und dann hat er gedacht, na gut, ich kann da irgendwie wohnen und dann geht man auch ab und zu mal in die Moschee. Und so ist er dann da reingeraten. erstmal so über diese Gemeinschaft und hat dann auch dann, später hat er dann gemerkt, worum es ging, dass sie dann auch solche Razzien gemacht haben und hat dann sein kritisches Bewusstsein, ist da nicht erwacht, sondern er ist dann weiter drin geblieben, hat dieses Machtgefühl bekommen, ich kann hier was machen, ich bin hier wer und ich bin Teil der Gemeinschaft. Und es dauert dann ziemlich lange, bis er da wieder rauskommt.
Sehr schön. Ausschnitte werden würdest du dann uns lesen aus dieser diese Figur, damit man auch stilistisch ein bisschen zuhört, wie es dann alles dargestellt ist.
Der Wind brachte eine Nachricht vom Land. An Land, jenseits des Meeres, habe sich alles verändert. Suharto sei nicht mehr Präsident, die Soldaten hätten keine Macht mehr, alle Leute seien frei, das zu tun, was ihnen gefällt. Der Meereswind blies mir in den Rücken. Er schien mir etwas zuflüstern zu wollen. Hast du keine Sehnsucht nach dem Land? Möchtest du nicht zurückkehren? Du bist doch kein Seemann, kein richtiger Seemann, der so zur See fährt. Ich wollte zurück nach Hause. Ich hatte nichts mehr zu befürchten. Wenn Pahato und das Militär keine Macht mehr hatten, was konnten dann die Hunde der Fabrikwachleute noch ausrichten? Nachdem ich fast 3 Jahre lang auf See gewesen war, machte mich der Gedanke, nun wieder auf festem Land zu leben, ein wenig nervös. Noch dazu in einer Stadt wie Jakarta. Ich hatte nicht die Absicht, lange in dieser Stadt zu bleiben. Ich würde mich nur kurz hier aufhalten und bald nach Hause fahren, nach Malang. Doch ich wollte nicht mit leeren Händen heimkehren. Ich plante in Jakarta nur für eine kurze Weile zu arbeiten, um etwas Geld zu verdienen. Ich streifte durch Jakartas Straßen, kreuz und quer. Ich wusste nichts über diese Stadt, nur dass Sassa von hier stammte. Ich hatte sie damals dazu gebracht, ihre Verbindung zu Jakarta abzubrechen. Ob sie jetzt wohl hier war? Ob sie noch lebte? Ah, wenn ich heute noch lebte, so musste sie doch auch noch leben. Von morgens bis abends unterwegs erreichte ich schließlich ein sehr belebtes Stadtviertel. Ein großer Schriftzug, der meinem Ohr bereits vertraute Name Tana Abang. Ich legte mich in einem Wachhäuschen schlafen, weil ich völlig erschöpft war. Als ich aufwachte, saßen bereits 7 Männer in dem Häuschen. 3 von ihnen hatte ich bei meiner Ankunft gestern Abend schon gesehen. »Wohin willst du, Bruder?«, wollte einer der 3 von mir wissen. Ich wusste keine Antwort und sagte schließlich, »Ich bin gerade aus Batam gekommen.« »Oh, du bist aus Batam?«, fragte ein anderer. Ich schüttelte den Kopf. »Ich bin aus Malang, habe eine Weile in Batam gearbeitet. Ich bin gerade frisch in Jakarta angekommen. Suchst du Arbeit hier?« Ich nickte. »Welche Art von Arbeit suchst du?« »Egal was, nur nicht in einer Fabrik. Da habe ich sehr schlechte Erfahrungen gemacht.« Alle schwiegen. Manche musterten mich von Kopf bis Fuß. Ich fragte mich, worauf sie hinaus wollten. »Frag ihn einfach, ob er bei uns mitmachen will«, sagte einer der Männer leise. Aber doch so, dass ich es deutlich hören konnte. Der Angesprochene antwortete nicht gleich, sondern nahm mich wieder eindringlich in den Blick. »Welche Religion hast du?«, fragte er dann. »Religion? Ich glaube, das hatte mich noch niemand gefragt. Ich hatte längst vergessen, welcher Religion ich angehörte.« »Islam, Bruder«, antwortete ich. »Willst du bei uns mitmachen?« »Bei was mitmachen, Bruder?«, fragte ich zurück. »Für die Sicherheit sorgen, für die Religion, für den Staat, für das Gute, für uns alle«, kam die Antwort mit Nachdruck. Mir blieb der Mund offen stehen. Hatten mich meine Ohren getäuscht? Oder waren diese Leute gerade betrunken? Oder wollten sie sich einen Scherz mit mir erlauben, sich über mich lustig machen? »Im Ernst«, sagte der Mann, »wir nehmen gern junge Leute auf, die bei uns mitmachen wollen.« Ich verstand immer weniger. »Am besten, du kommst einfach mit ins Hauptquartier. Dort kannst du wohnen, wenn du willst, statt in einem Wachpostenhäuschen zu übernachten, so wie hier.« Ich ging mit ihnen mit. Ja, vielleicht ja. Bis dahin.
Okay. So, vielen Dank. Also man kann nur einfach sagen, dass die Figur versucht einfach so, irgendwann mal wird natürlich bewusst sein für ihn, dass es dann keinen richtigen Weg ist, aber das Prozess ist sehr interessant, ohne ein religiöser Mensch zu sein, in so eine radikale Gruppe mitbeteiligt zu sein, das ist ein sehr interessantes Prozess, das man auch in dem Buch erfahren wird. Ich wollte mal sagen, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, wenn Sie Fragen haben, sehr gerne, können Sie dann über die Autorin, über, über das Buch, den Roman, über Figuren oder von der Übersetzerin stellen? So viele Fragen. Sonst haben wir noch Zeit? Ja. Zur Autorin, Informationen zur Autorin.
Die Autorin hat schon 5 Romane veröffentlicht und alle sind sehr, sehr sozialkritisch. Es geht um Korruption, es geht um eine, um die Ahmadi, das ist eine spezielle islamische Richtung, die auch verfolgt werden von diesen islamistischen Gruppen und wie Leute, die eigentlich ein normales Leben führen, sich dann von denen auch beeinflussen lassen. Und ja, ansonsten betreibt sie eben dieses ASEAN-Festival, was sie einmal im Jahr stattfindet.
Hoffentlich wird sie auch bald nach Deutschland nochmal kommen und eine Lesereise machen. So, ich bedanke mich bei Gudrun Ingrid Tubun und bei Ihnen, dass Sie dann zugehört haben. Die Bücher auf dem Büchertisch liegen und warten auf Sie. Und viel Spaß noch auf der Messe. Danke.
Sorry.
Hallo, wir sind's. ja, schön, dass Sie alle da sind. Ich bin die Franziska Kura vom Heine Verlag und freue mich heute, dass der Ulf Torrick bei uns ist, der im Februar mit Fest der Finsternis erschienen ist. Und er wird uns heute ein bisschen was erzählen, ja, was seine Recherchearbeit betrifft und einmal so rundherum um die Entstehung dieses Buches. Und,
genau.
Ja, und wenn Sie dann Fragen haben, einfach nur zu. Und ich übergebe jetzt an dich, Ulf.
Danke, danke. Ja, wie Sie sehen, ganz schön dickes Buch geworden. Ich habe da 6 Jahre dran gearbeitet, habe zwischendrin noch ein anderes geschrieben, eigentlich noch anderthalb andere. Und es ist ein historischer Roman, er spielt in Paris, 1805. Ist also so ein Stückchen her, ist nicht so ganz dieses Mittelalterzeug, was so auch im Schwange ist, so in die Lorenz oder sowas, sowas ist es nicht. Ich finde, mir macht das Recherchieren unheimlich viel Spaß. Hat allerdings auch so seine Tücken, weil man sich nämlich selbst ganz schnell als Autor da so in die Falle geht. Man hat nämlich so ein Klischeebild im Hinterkopf über eine Zeit, was so aus, oder über ein Zeitalter, was man so aus Filmen bildet oder aus anderen Büchern. Und das war eine gewisse Schwierigkeit, das ein bisschen aus meinem Kopf zu kriegen, um dann neue Rechercheerkenntnisse aus Sachbüchern oder aus dem Gespräch mit Experten in meinen Kopf reinzubauen, um dann das Buch schreiben zu können. Und man muss sagen, ganz toll für solche Sachen und ganz wichtig für einen Autor sind Museen. Also es gibt ja vielleicht so ein bisschen man liest das manchmal im Kulturteil oder im Feuilleton, dass es so eine Museumsmüdigkeit gibt bei den Leuten, die werden nicht mehr so besucht. Ich muss mal sagen, wenn ihr die Chance habt, geht in Museen, haltet die Museen am Leben. Wir Autoren brauchen die wirklich, weil da sitzen echte Spezialisten. Also man kann da zum Beispiel Leute anrufen und fragen, im 18. Jahrhundert, Ausgang des 18. Jahrhunderts, wie hoch waren die Schuhe da, die Absätze oder sowas? Oder gab es da schon Taschen? Gab es da schon Hosentaschen? Das sind so lauter so Details, auf die man dann kommt und wo du als Autor extrem froh bist, wenn du jemanden hast, der einfach dir das am Telefon beantworten kann. Was sehr beeindruckend ist, ist, wenn man dann so in Archive rein darf. Ich hatte das ganz große Glück im Musée du Carnavalet, das ist so das Pariser Stadtmuseum, dass mir da ein Freund geholfen hat und ich war da ein bisschen hinter den Kulissen. Da steht zum Beispiel die erste Guillotine einfach so rum. Das ist schon ganz schön morbid.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.